Also mit den Ordertagen sind wir neu hier. Mhm. Ich glaube, mit Landgard sind wir, ich glaube, ich verrate jetzt nichts Falsches oder sage nichts Falsches. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind Mitgründungsmitglied als Landgard-Organisation der IPM. Mhm. Genau, aber mit den Ordertagen tatsächlich das erste Jahr jetzt hier.
From the Greenhouse, der Podcast der IPM Essen. Spannende Themen der Weltleitmesse des Gartenbaus. Interviews und Talks mit Expertinnen und Experten der grünen Branche. Als ich vor ein paar Wochen zur Arbeit gefahren bin, ist vor mir ein bunt beklebter LKW gefahren und ich bin sofort darauf aufmerksam geworden. Nicht nur, weil er vor mir gefahren ist, weil er auch ja sehr schön aussah. Da waren Blumen drauf, aber auch Gemüse und da war ein großer Slogan drauf, da stand 1000 gute Gründe. Und das ist mir sofort ins Auge gefallen und als ich dann auf der Arbeit war, musste ich auch einmal sofort im Internet schauen, was es damit auf sich hat. Und warum ich das jetzt alles so erzähle, das erfahrt ihr gleich. Wir haben nämlich heute den Michael Hermes hier von der Firma Landgard, die nämlich hinter 1000 gute Gründe stehen. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Du machst die Bereichsleitung für Marketing und Kommunikation bei der Firma Landgard, das ist richtig, genau. Erzähl mir mal ein bisschen was. Was ist deine Aufgabe bei Landgard? Vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Werdegang. Was hast du gelernt? Was ist deine Passion? Wie bist du mit der grünen Branche verbunden? Erzähl gerne mal ein bisschen was von dir.
Okay, den muss ich, glaube ich, weit ausholen. Und zwar komme ich aus einer grünen Familie. Mein Vater war Florist mit einigen Blumenläden, mein Großvater war Gärtner und demnach kannte ich Landgard irgendwie schon mit Kindesbeinen irgendwie. Ja, das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich relativ schnell klar war, dass ich was in der grünen Branche lernen möchte und habe dann eine Ausbildung als Gartenlandschaftsgärtner gemacht, um irgendwann damit die Basis dafür zu legen, Gartenarchitektur zu studieren. Aber auf dem Weg dahin durch verschiedene Praktikas und so bin ich von dem Weg dann abgekommen, habe dann noch eine grafische Ausbildung genossen und schlussendlich nebenberuflich bei meiner Arbeit in einer Agentur in Essen auch Marketing Kommunikation noch abends studiert in Düsseldorf und damit war ich dann gewappnet irgendwie für Landgard und hatte irgendwie eine Kombination aus Blumen und Pflanzen und Marketingwissen und bin dann vor 13 Jahren bei Landgard gestartet und jetzt seit knapp 10 Jahren, glaube ich, in der Bereichsleitungsfunktion.
Ja, wow, also da hast du ja schon vieles gesehen, vieles gelernt und viele Bereiche reingeguckt. Unser Thema heute ist ja Landgard auf der IPM Essen. Ihr seid ja dieses Jahr ganz neu dabei, beziehungsweise ihr habt die Ordertage in diesem Jahr jetzt hier. Das heißt, ihr stellt eure Neuheiten vor und da möchte ich ein bisschen mit dir drüber reden. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, möchte ich von dir gerne mal wissen, Landgard ist eine Erzeugergenossenschaft. Was verstehe ich unter einer Erzeugergenossenschaft?
Erzeugergenossenschaft, das ist wahrscheinlich auch das Prägendste, was uns von vielen anderen Ausstellern hier in der Vermarktungshalle insbesondere unterscheidet. Ja, wir sind im Grunde vielleicht wie eine Volksbank. Auch da hat man Anteile an einer Genossenschaft und ähnlich ist es bei uns eben organisiert, dass die Lieferanten, also die Produzenten und Gärtnerbetriebe, die Ware vermarkten wollen, sich im besten Fall für uns entscheiden und dann dürfen wir die Vermarktung übernehmen. Das Besondere daran ist, dass die Vermarktungsorganisation oder die Erzeugergenossenschaft Landgard eben zu 100% den Gärtnern gehört. Und somit haben wir eben eine ausgeprägte Gremienstruktur, die die Eigentümer, also die Gärtner, mitbestimmen lässt, was mit Landgard zukünftig passiert. Heißt, da werden auch die Stellschrauben gedreht und Entscheidungen getroffen, die dann für die zukünftige Ausrichtung von Landgard wichtig sind.
Wie groß ist Landgard? Wie viele Produzenten habt ihr unter euch stehen?
Insgesamt sind wir 2800 Erzeugerbetriebe. Die setzen sich aus Produzenten für Obst, Gemüse und Blumen und Pflanzen zusammen.
Okay, und das wahrscheinlich deutschlandweit dann?
Tatsächlich sogar weltweit, kann man sagen, aber mit dem ganz klaren Fokus auf Deutschland. Mhm. Ich will keine falsche Zahl sagen, aber ich denke, rund 80% der Erzeugnisse von Erzeugerbetrieben kommt tatsächlich aus Deutschland. Aber klar, inzwischen gibt es eben auch natürlich aus den Nachbarländern, insbesondere Dänemark, Niederlanden, auch weiter im Osten Produktionsbetriebe für Blumen und Pflanzen. Und bei Obst und Gemüse ist das ganze Thema noch ein bisschen differenzierter. Insbesondere ja, im Fruchtgemüsebereich und so weiter kommt natürlich auch einiges aus. Zum Beispiel Marokko, Türkei, Spanien und so weiter.
Also die wärmeren Länder, die dann auch die Sonne haben, ja. Die eben dafür auch gebraucht wird. Ja, das ist wahrscheinlich eine Besonderheit, sag ich mal. Gibt es das nochmal so hier in Deutschland? Ich glaube nicht, ich habe es noch nie so gehört, dass das so gemacht wird.
Also in den Ausmaßen und in unserer Branche, nein.
Mhm. Okay, und die Produzenten, nur dass ich das jetzt richtig verstehe, die produzieren in eurem Namen oder sind das eigene Gartenbaufirmen, Produzenten? Wie funktioniert das?
Mhm. Es gibt da verschiedene Modelle, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es gibt insbesondere zwei Bereiche, einmal Vollanlieferer, das heißt, das sind die Betriebe, die uns zu 100% die Ware überlassen und wir den kompletten Vermarktungsauftrag für deren Produktion haben. Und dann gibt es eben Teilanlieferer, die eben einen Teil der Ware an uns liefern und dann noch eigene Vermarktungswege haben oder vielleicht sogar auf dem Hof Direktvermarktung betreiben.
Ja, bei meiner Recherche bin ich auf Cash-and-Carry-Märkte gestoßen und habe gedacht, was ist das denn? Habe ich so noch nicht gehört. Also klar, man kann sich darunter vorstellen, was es ist. Aber vielleicht magst du da auch noch mal ein paar Wörter zu sagen. Das ist ja auch das, was ihr, sag ich mal, mit hochgezogen habt. Ich glaube, 29 Standorte habt ihr mittlerweile, ja.
Ja, das, ich sprach eben vom Vermarktungsauftrag, den wir erfüllen. Und der unterscheidet uns dann tatsächlich auch von allen anderen Vermarktern in Deutschland. Wir haben eben eine Vielzahl an Vermarktungswegen. Zum einen eben die Filing Rhein-Maas als Versteigerungseinheit. Heißt, da läuft morgens die Ware rein, ist ein paar Sekunden später, wenn die Versteigerung läuft, direkt verkauft und wird unten dann eben an die verschiedenen Kunden ausgeliefert.
Ist es wie auf so einer Versteigerung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Du also, hältst die Hände so, als denkst du, da ja, laufen Leute mit Preisschildern rum.
Oder was?
Aber
oder wie funktioniert das? Nee,
okay. Das ist inzwischen zum Glück etwas digitaler. Ja, okay. Das ist ein Riesenraum, den kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Vorlesungsraum. Mhm. Heißt, da sind, ich glaube, 608 Sitzplätze. Das ist eine Riesentribüne. Wenn man da unten einen Vortrag halten muss, ist das schon sehr impressive.
Okay.
Und genau, da läuft unten auf verschiedenen Karren und Kettenbahnen laufen die Produkte durch und werden dann in Echtzeit quasi gedrückt. Mhm. Also, so nennt man das also bei den herunterlaufenden Preis. Das ist tatsächlich ein Vermarktungsweg, auch der einzige, den es in Deutschland gibt als Versteigerungsoption. Dazu kommt das, ich sage mal, normale Vertriebsgeschäft. Also wenn wir gerade mit größeren LEH-Kunden oder Baumärkten Geschäfte machen, dann läuft das ja weit im Voraus. Das ist mehr geplant. Da stehen die Preise fest. Die Produktions- und Auslieferungstermine stehen fest. Das ist dann eben ein weiterer Vermarktungsweg. Bei den Cash-and-Carry-Märkten, also dem dritten Vermarktungsweg, ist es so, dass wir tatsächlich diese Gebäude vorhalten mit auch viel Personal an der Stelle, wo die Erzeuger die Möglichkeit haben, die Ware zu verkaufen. Also das ist quasi wie ein Marktplatz. Und die Ware, die dort steht, steht dort auf Kommission. Die Ware gehört also noch dem Gärtner bis zu dem Punkt, wo die bei uns über das Kassensystem abgerechnet wird. Und wir kümmern uns so lange um die Ware, heißt, die wird gepflegt, die wird gegossen, wir verschatten, wir lüften, wir putzen die Ware aus und Co. und kümmern uns eben darum, dass die Ware in den Cash-and-Carry-Märkten bestmöglich verkauft wird. Und da kann auch der Gärtner in aller Theorie seinen Preis selber festlegen, natürlich immer in enger Abstimmung mit unseren Disponenten in den Märkten, damit eben nicht eine Geranie für 2 Euro nehmen, der für 5 Euro steht und eigentlich gleich aussieht. Das ist auch tatsächlich ein sehr faires Marktmodell, wo man in Echtzeit wirklich sieht, wie die Kunden darauf reagieren und der Abverkauf läuft. Und so, dass man da immer nachjustieren kann. Und das ist tatsächlich auch mit den 29 Standorten ja etwas, was uns von anderen Anbietern unterscheidet, weil wir einfach im Sichtkauf, so nennen wir es bei uns auch, heißt, man kommt rein und sieht die Ware und dann Cash and Carry. Also kann direkt bezahlen, die Ware mitnehmen und hat die ein paar Minuten oder Stunden später bei sich im Floristenmarkt oder im Gartencenter und kann die direkt weitervermarkten.
Auf jeden Fall ein cooles Konzept. Also klingt sehr schön und ich glaube auch dieses, was du sagst, man Sicht, wie hast du es genannt?
Sichtkauf.
Sichtkauf finde ich auch schöner. Man sieht das gerade und sagt, das finde ich schön, das blüht gerade so toll, das möchte ich gerne mitnehmen. Ja, total spannend, muss ich sagen. Ich möchte aber so ein bisschen ja mit dir reden, die Ordertage. Das ist ja auch ein, sag ich mal, wie nennt man das? Ordertage, das ist ja ein, war das auch eine Messe? Es ist ja eigentlich eine Messe, die Ordertage.
Ja, aber tatsächlich ein Stück weit ein Unterschied, weil es ist wirklich eine Verkaufsmesse.
Eine Verkaufsmesse, okay, sehr gut, dass du das nochmal sagst. Aber das ist ja neu, dass ihr auf der EPM Essen seit jetzt 2025. Wie war das vorher organisiert?
Genau, also mit den Ordertagen sind wir neu hier. Mhm. Ich glaube, mit Landgard sind wir, ich glaube, ich verrate jetzt nichts Falsches oder sage nichts Falsches. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind Mitgründungsmitglied als Landgard-Organisation der EPM. Mhm. Genau, aber mit den Ordertagen tatsächlich das erste Jahr jetzt hier. Und in der Vergangenheit hat das oft bei uns im Headquarter in Herrungen stattgefunden. Nach Corona allerdings haben wir das in einem unserer Cash-and-Carry-Märkte in Oberhausen stattfinden lassen. Ja, dann ist die Idee geboren worden, im vergangenen Jahr, das doch vielleicht auch zusammenzulegen, weil klar, Oberhausen und Essen ist schon mal sehr nah, der Termin ist sowieso immer sehr nah. In der Vergangenheit sind wir sonntags gestartet, hatten Sonntag und Montag die Ordertage in Oberhausen und dann am Dienstag sind wir hier dann eben mit dem klassischen Messestand in Halle 1 gestartet. Und ja, dann haben da Gespräche stattgefunden und relativ schnell wurde klar, dass das viele Synergien für die Messe Essen und für Landgard EG eben mit sich bringt. Und dann hat es, glaube ich, gar nicht lange gedauert, bis die Entscheidung stand, wir probieren es aus. Und ich glaube, jetzt nach 2 Tagen kann man schon sagen, gibt es viele Pluspunkte auf der Liste. Und
also positive Resonanz.
Ja, absolut.
Ja, sehr schön. Das ist ja sowieso hier, läuft ja alles rum aus der grünen Branche. Die Leute sind ja hier. Also das bietet sich ja an. Also eine schöne Entscheidung. Erzähl mal ein bisschen was. Ihr habt ja das Thema so ein bisschen Frühlings-Edition. Also es geht so ein bisschen alles, was neu ist, was blüht. Oder was ist euer Thema? Habt ihr ein Thema hier auf den Ordertagen?
Da muss man, glaube ich, klar nochmal unterscheiden für die Zuhörer. Also wir haben unten die Ordertage, da geht es hauptsächlich um Baumschulware, die vorgeordert wird für die kommende und jetzt anstehende Saison. Das gleiche gibt es dann nochmal im Herbst, aber hier sind wir erstmal mit den Frühjahrsordertagen vor Ort. Klar, da präsentieren wir auch einige Neuheiten der Gärtnerbetriebe. Insgesamt sind hier 150 Lieferanten, die ausstellen, also 150 Erzeuger der Genossenschaft. Das sind knapp 20 LKWs, glaube ich, die wir hier in den letzten Tagen angekarrt haben. Und in Summe sind es 3.500 Artikel, die da unten präsentiert werden. Also alle, die noch nicht unten waren, kann ich nur dafür werben, einmal nach unten zu kommen, weil es wirklich eine grüne Oase ist auf über 6.000 Quadratmetern. Das ist auch eine ganz andere Luft. Also ich glaube, wir haben die Halle auf 16 Grad runtergefahren. Sehr klare Luft und natürlich mit so vielen Pflanzen dann noch ein bisschen angenehmer als hier oben in den Hallen.
Schönes Klima da unten.
Ja, total, genau. Ja. So, das sind die Ordertage unten, wo es dann klassisch um die Warenbestellung geht. Auf dem Landgard-Stand in Halle 1, also einer Etage drüber, zeigen wir auf gut 700 Quadratmetern mehr den Dienstleistungsbereich, den wir als Landgard-Genossenschaft unseren Kunden, wie aber auch den Erzeugern bieten. Und da haben wir nicht nur die Dienstleistungsbereiche wie Logistik, IT-Lösungen, Erzeugermanagement, Nachhaltigkeitsthemen und Co., sondern eben auch emotionalere Themen. Und da ist dir wahrscheinlich im Hinterkopf geblieben, dass es da ja doch sehr bunt ist oder insbesondere rosa in diesem Jahr.
Das ist mir ins Auge gefallen, definitiv, ja.
Ich glaube, das bleibt bei
ich
vielen hängen.
Ich stehe auch auf rosa, muss ich sagen.
Da 80% unserer Endzielgruppe weiblich ist, haben uns das gedacht und haben gesagt, wir bauen hier mal nicht den Stand so, dass es unseren direkten Kunden vielleicht so gefällt, dass sie es direkt in die Hosentasche stecken wollen, sondern tatsächlich wie unsere Endzielgruppe dieses Produkt auch gerne sieht. Genau, wir haben letztes Jahr 2024 das Trendbook das erste Mal hier präsentiert im Rahmen der EPM Essen. Darin befinden sich 5 Trends. Im letzten Jahr haben wir hier den kompletten Stand in grün getüncht mit Biophilic Boost als ja einen sehr tropischen Ansatz und hatten ein großes Café eben bei uns im
Herzen. Wart ihr das mit diesem Sessel? Ihr hattet da so einen Sessel, wo man einen Fotostop irgendwie hatte?
Ja, und eine Schaukel hatten wir.
Ja, die Schaukel, war letztes Jahr da, ich erinnere mich. Ist auch hängen geblieben, siehst du?
Ja, sehr gut.
Nicht nur rosa, auch grün.
Im besten Fall ist noch ein Foto auf dem Smartphone.
Ja, ich denke schon.
Genau, und diesem Jahr haben wir halt einen zweiten Trend genommen. Da haben wir uns angeschaut, welcher ist einfach gut umzusetzen. Wir hätten noch What's Poppin' gehabt, das wäre aber sehr pink geworden. Mhm, also es wäre vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Und mit Bila Fluffiness haben wir tatsächlich ein sehr schnittlastiges Thema, was wir dieses Jahr zeigen. Was natürlich dann auch nochmal in der Herstellung besondere Herausforderungen mit sich bringt. Aber es uns ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Fanden wir einfach ein gutes Thema jetzt zum Jahresstart bei all den schweren Themen, die es da draußen gibt.
Bisschen das Leben
etwas fluffy anzufangen.
Ja, genau. Ja, schön. Also das sind, glaube ich, 5 Stilrichtungen, hast du gerade gesagt. Ne?
Genau.
5 verschiedene hast du ja auch eben gerade genannt. Für eure Produzenten oder für die Erzeuger, wenn die jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich mich vermarkten soll, können die sich daran dann auch orientieren? Würdet ihr die Vermarktung noch so auch übernehmen? Oder wie, was bedeutet das Trendbook? Was haben
Trendbook
eure Erzeuger
geht
davon?
Tatsächlich, ich sage immer, bei uns ist es besonders, auch Marketing, weil wir ja 2 Zielgruppen haben. Einmal die Erzeugerbetriebe, unsere Eigentümer und auf der anderen Seite eben die klassischen Kunden, wie meistens im Marketing. Und das Trendbook richtet sich eigentlich noch mehr, also ja, ganz klar mit dem Fokus auf Kunden, also auf unsere Kunden, denen Inspirationen mitzugeben, wie kann das POS, also der Point of Sale, aussehen, damit es eben auch trendgeschärft ist und gibt einfach Anregungen, verschiedene Stile und Konzepte bei sich zu präsentieren. Und das machen wir nicht alleine, weil wir auch wissen, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, sondern haben das eben auch in der Gruppe im Grunde getan, wo wir verschiedene Medien mit dabei hatten, zum Beispiel aus dem Hause Burda, Mein schöner Garten, die Redaktion war dabei, die natürlich auch sehr nah am Konsumenten ist und da halt Fachexpertise mitgebracht hat. Wir hatten Fleurop mit dabei, eben auch ganz gezielt aus dem Fachhandelwissen abzugreifen und davon zu profitieren. Frau Dümmen war mit dabei, die Sonja, die eben auch Expertise aus der Jungpflanze, aber eben darüber hinaus eben aus dem E-Commerce und ja aus der Genetik dann eben mitbringen. Genau, und insgesamt waren wir, glaube ich, 5 oder sogar 7 externe Köpfe, die eben zusammensaßen. Und geleitet auch mit Blooms, also dem Medienhaus Blooms, die diesen Workshop dann geleitet haben. Ja, sind wir sehr tief in die Megatrends eingestiegen und haben das Schritt für Schritt eben konkreter gemacht, um das dann in Shootings, die wir stattfinden gelassen haben, dann schlussendlich in ein Buch abdrucken zu können.
Ich hatte im Vorfeld auch ein Gespräch mit deiner Kollegin schon dazu. Ich fand das so toll, was sie als Grund auch genannt hat, dass ihr den Leuten in der grünen Branche oder jetzt im Gartencenter, im Fachhandel das so ein bisschen erleichtert, weil ich sag mal, Personalnot ist ja leider überall und dass man irgendwie, man verkauft, man kümmert sich um die Pflanzen, aber man schafft gar nicht mehr das Marketing, man kommt gar nicht mehr hinterher, das irgendwie schön zu machen. Und das erleichtert ja irgendwie dann, sag ich mal, dem Fachhandel auch so ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen eine Richtung vorgebt oder ein paar Sachen zeigt, was ist gerade im Trend.
Genau, richtig. Also das Trendbook soll uns zum einen intern Orientierung geben, weil es ist natürlich gut, auch wenn es eine relativ kurze Vision ist von 2 Jahren, hilft es uns trotzdem, nicht nur uns im Marketing, wir haben es im Zweifel ja noch irgendwie in den Köpfen oder auf unseren Schreibtischen und Moodboards irgendwie im Büro hängen, aber unseren sonstigen Einheiten eben auch zu transportieren, wo geht die Reise hin? Ja, und der Trend hört ja nicht nach 2 Jahren komplett auf, sondern er führt sich natürlich weiter und wird weiterentwickelt und hat Ausläufer in der Wertschöpfungskette. Das Buch gibt uns halt intern ein Stück weit den Weg vor und ein klares Ziel in den auch weiteren Marketingmaßnahmen, die wir erarbeiten. Wir schauen immer wieder ins Trendbook und lassen uns dann daran orientiert weiterarbeiten. Und wie du gerade sagtest, dass der Fachhandel das als Hilfestellung nehmen kann, ja. Und wir gehen sogar so weit, dass wir eben Werbemittel entwickeln, die wir dann insbesondere über die Cash-and-Carry-Märkten den kleineren Wiederverkäufern, also wie Floristen, die vielleicht nur 1, 2 oder 3 Märkte haben, dass wir denen eben Poster auf dem Weg mitgeben zum Beispiel. Oder wir haben digitale Werbemittel, also die man bei LinkedIn nutzen kann oder bei WhatsApp und Instagram, also dass es da GIFs gibt, die sind hinterlegt, da kann man Landkarte und irgendwie Fluffiness eingeben und dann bekommt man entsprechende Emojis und kann die dann eben im Social Media auch intensiv nutzen.
Das ist eine schöne Lösung. Ich denke mal, da werden viele Leute darüber dankbar sein, denen dann die Zeit dafür fehlt, dass ihr das mit übernehmt. Das Trendbook ist für 2024 und 2025, glaube ich. Wird es auch 2026 und 2027 eins geben? Kannst du da ein bisschen was verraten? Seid ihr da schon am Arbeiten wahrscheinlich?
Ja, genau, wahrscheinlich. Wir sind tatsächlich letztes Jahr schon gestartet mit ersten Workshops dazu und das zieht sich jetzt gerade nach dem Messen, werden wir da wieder mehr Gas geben können, weil wir natürlich im nächsten Jahr eigentlich den Anspruch haben, das nächste Trendbook dann wieder veröffentlichen zu können. Und das ist in der Regel zum Jahresstart und dann natürlich dann hier bei der UPM-Messen.
Ja, cool. Jetzt haben wir ein bisschen in die Zukunft geguckt. Jetzt möchte ich mit dir mal eben auf 2026 gucken, was die UPM-Essen angeht. Du hast gesagt, nach 2 Tagen kann man jetzt schon ein bisschen Resonanz ziehen. Auch die Leute, die euch besucht haben, haben gesagt, das ist schön, dass ihr jetzt da seid, dass ihr mit hier auf der Messe vertreten seid. Kannst du schon verraten, seid ihr nächstes Jahr mit dabei?
Ich glaube, die Absichtserklärung war schon so, das nicht nur einmal zu machen.
Okay.
Und wenn ich jetzt unten auch eben nochmal durch die Halle gelaufen bin, also insbesondere geht es ja jetzt um die Order-Tage. Ich glaube, dass wir in Halle 1 vertreten sind, ist unumstritten. Würde ich sehr viel darauf wetten, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind.
Du legst deine Hand dafür nicht ins Feuer,
Okay. Also ich würde sehr viel
darauf
wetten.
Aber jetzt nicht hier, okay?
Genau. Okay. Ja, es macht einfach Sinn aus ganz vielen Gründen. Also wenn wir in Oberhausen sind, haben wir natürlich irgendwie eine gewohnte Kulisse. Wir wissen Logistik und so weiter, wie das alles gelaufen ist. Aber die Lernkurve haben wir jetzt einmal hinter uns gebracht und wir waren einen Tag früher fertig mit dem Aufbau. Von daher würde ich auch nicht ausschließen, dass man vielleicht sogar Termin nochmal ein bisschen vorjustiert für uns. Heißt, meine große Sorge war tatsächlich logistisch. Ich kenne es ja sonst hier von unserem Messestand, dass dann gern mal ein Stau ist. Und wenn der falsche LKW im Messeanlieferungsstau steckt, dann dauert es gern mal ein paar Stunden bis einen halben Tag. Und wäre das da unten der Fall gewesen, dann wäre das mit Sicherheit schwierig geworden bei so vielen LKWs, die hier einfach anliefern. Also das Logistikthema hat super geklappt. Es sieht wirklich super aus da unten. Von daher freuen wir uns, wenn jetzt möglichst viele Kunden sich eben von hier oben, sage ich mal, da unten auch verirren. Haben auch viel in Zusammenarbeit mit der Messe Essen und dem ganzen Team der IPM Essen daran gefeilt und gearbeitet, von Werbebannern bis Pflanzen, die wir überall verteilt haben, dass da eigentlich keiner dran vorbeikommen sollte. Und ich glaube halt daran, dass auch die Besucher hier eine Lernkurve natürlich haben. Heißt, wenn dieses Jahr die ersten gesehen haben, da unten ist was, kommt man vielleicht im nächsten Jahr wirklich mit einer Order-Absicht auch hier hin, weil das, was man da unten ordert, ist nichts, was man mal eben so mitnehmen, fabriziert, sondern da muss man schon ein bisschen vorbereitet sein und sich auch die Zeit dafür eingeplant haben.
Also ich denke, dass sich da viele drüber gefreut haben, dass ihr jetzt da seid und das wahrscheinlich genauso im nächsten Jahr dann machen werden, wie du es gerade beschrieben hast. Ich möchte mit dir nochmal drüber sprechen. Ich habe ja im Eingang gesagt, ich habe diesen tollen LKW gesehen.
Ja,
Stichwort 1000 gute Gründe. Das ist fand ich total gut. Ich habe es dann ja im Internet nachgeguckt, was es ist. Aber erklär mal, was hat das auf sich? Was steckt dahinter?
Hat tatsächlich auch viel mit der IPM zu tun. Und genau die IPM Essen vor 10 Jahren. In dem Rahmen haben wir die Initiative gelauncht. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass es damals, ich glaube gegen Sommer, das Commitment unserer Gärtnerschaft, also unserer Erzeuger, gab, ein WKZ einzuführen, um eben Geld auszugeben für zweckgebundene Werbung. Und wir machen seit 10 Jahren jetzt, und das feiern wir auch morgen um 17 Uhr bei uns auf dem Stand ein Stück weit, bei unserer Flower Hour, also komm gerne vorbei, ein bisschen mit so einem Film, der so einen kleinen Rückblick gibt, was da alles passiert ist. Heißt, wir haben hier die Intention, junge Menschen, insbesondere junge Menschen, für Obst, Gemüse und Blumen und Pflanzen zu begeistern. Und das machen wir auf der Straße, wie du selber gesehen hast, gerne mit Überzeugungstätern, mit der eigenen Logistik aus der Genossenschaft heraus, also der Fresh Logistik, unsere Logistiktochter, und insbesondere natürlich Erzeugerbetrieben, die eben kostenlos Werbung von 1000 gute Gründe auf ihre LKWs drucken können. Mhm. Und da fahren inzwischen, ich glaube, über 60, 70 mit rum in ganz Deutschland. Und erfreut mich auch immer, wenn man selber dann damit konfrontiert wird auf der Straße. Wenn nicht gerade im Stau ist. Ne?
Ja, genau.
Genau. Und neben der Straße haben wir natürlich auch andere Kommunikationswege, insbesondere Social Media, weil das einfach das Effizienteste für uns ist, möglichst schnell viele Leute mit wirklich kompetenten Inhalten zu erreichen. Gerade, ich meine, wir haben ja das große Glück, dass wir schöne Produkte haben und die jetzt nicht irgendwie Fleisch sind oder Schraubenzieher oder Schrauben oder was weiß ich was. Heißt, mit jedem Post, den wir da täglich rausjagen, schaffen wir auch schöne Bilder und Inspirationen, dass wir die Leute zum selber machen und zum selber nachkochen animieren können. Und das ist das, was wir mit der Kampagne erreichen wollen. Neben den Social Media und Arbeiten und Pressearbeiten und was wir da in digitaler und Print-Versionen so vorantreiben, haben wir im Jahresverlauf immer wieder Highlights, die wir im Jahresverlauf auch auf die Beine stellen. Jetzt im November zum Beispiel waren wir bei einem Christmas-Event mit dem Model Lena Gerke, mit dem Brand Leger mit ihr zusammen, wo wir einen Weihnachtsbaum mit ihr zusammen kreiert haben. Kurz danach gab es die 1Live Krone, wo wir Titelsponsor waren und mit über 70 Spots dann in NRW zu hören waren und auch eben bei der Veranstaltung dann nochmal eine Rolle gespielt haben, also mit einigen Redakteuren vor Ort waren und Stimmen von den Prominenten rund um Blumen und Pflanzen eingesammelt haben. Und nicht zuletzt, und deswegen kratzt meine Stimme vielleicht auch ein bisschen, hatten wir jetzt in den letzten 10 Tagen im Rahmen der Grünen Woche in Berlin die Blumenhalle, die wir seit 2017 in der Verantwortung gestalten dürfen. Das sind 3000 Quadratmeter, wo über 300.000 Menschen durchlaufen, wo wir halt das Frühjahr in die Halle geholt haben, wirklich in Dimensionen, die man live vor Ort erleben muss, um da auch eben die Grundmessage nach draußen zu bringen. Es ist nicht mehr so eine angestaubte Blumenhalle, sondern es ist wirklich auch viel mit Instaspot, Fotospots und Co. geprägt. Und das Thema war jetzt dieses Jahr mit Blütenkiez auch sehr berlinerisch und sehr jung angehaucht und haben einfach auch da die Möglichkeit, viele Leute vor Ort zu erreichen. Und das machen wir tatsächlich über den ganzen Jahresverlauf. Deutscher Filmpreis steht jetzt an, dann wird ja die Festivalsaison und so zieht sich das komplette Jahr durch. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt 10 Jahre hinter uns haben und extrem viele Menschen erreichen konnten und freuen uns dann auf alles das, was kommt.
Ja, das würde ich gerne kurz von dir wissen. Also 10 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit. Mhm. Also eine kurze Resonanz. Habt ihr es geschafft, die Zielgruppe schon so ein bisschen? Also auf jeden Fall, was du gerade alles beschrieben hast. Aber zieht ihr da immer mal zwischendurch Resonanz, was ihr damit überhaupt bewirkt habt schon?
Ja, machen wir. Also wir haben einen Werbebeirat. Ich sprach ja, dass wir viele Gremien haben, unter anderem dann eben auch für Obst und Gemüse 1000 gute Gründe haben, waren Werbebeirat mit Spezialisten aus der Produktion, also das Gärtnervertreter dabei, Landgartmitarbeiter dabei und dann eben unser 1000 gute Gründe Team, das gleiche dann für Blumen und Pflanzen, und da setzen wir uns klare Ziele, die variieren natürlich auch je nach Zeit, also mal geht es mehr um das Thema Reichweiten, dann wieder mehr um das Thema Wertschöpfung, da legen wir je nach Beiratssitzung fest, wie ist der Weg, worauf setzen wir besonders in den kommenden Monaten und setzen uns eben klare KPIs auch. Also wirklich echte Zahlenziele, was Fans angeht, was Reichweiten angeht. Und klar, die kann man natürlich und die bewerten wir auch jedes Mal. Und in der Regel funktioniert es meistens, die auch zu erreichen. Also sind durchaus ambitioniert, dass wir nicht immer alle Werte erreichen, aber darüber spricht man dann und justiert dann nach in den Beiratssitzungen.
Also ich finde es eine ganz schöne Kampagne, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mich habt ihr erreicht.
Sehr gut.
Michael, ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke in Landgard, auch, dass wir über die Ordertage hier gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dabei seid nächstes Jahr wieder bei der IPM Essen. Und danke für deine Zeit, für deine Expertise und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank, dir
danke.
Auch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Das war From the Greenhouse von der IPM Essen. Habt ihr Fragen? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Teilt diese Episode mit eurem Netzwerk und abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen.